Ich war so frei, ihr habt ja das schöne Handout bekommen. Ich habe das Predigtthema geändert. Sorry, Peter, wenn man so vorbereitet. Gell? Also ich habe es einfach umgenannt zu dem Thema, was sagst du, Jesus? Und es geht um Johannes 8, 1 bis 11, um die Ehebrecherin. Und bevor ich in dieses Thema reinsteige, möchte ich gerne noch die Vorgeschichte erzählen, was davor passiert, weil es wichtig ist, dass wir diesen Text dann auch verstehen können. Jesus ist in Jerusalem. Es ist gerade ein großes Fest, Passafest, und es sind tausende von Menschen da. Alle jungen Männer ab 20 sind dazu verpflichtet. Also die Stadt ist total voll. Und da heißt es dann in der Bibel, am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und das hat er auf den Hinblick vom Heiligen Geist gesagt. Und die Masse ist da, total viele Menschen. Und Jesus sagt eben und ruft in die Menge rein, dass er eben das lebendige Wasser ist. Und dann fängt eine Diskussion in der ganzen Masse ein. Da heißt dann in der Bibel, die einen glauben, ist es wirklich der Prophet, der gekommen ist, dann sagen sie, nein, das ist der Messias, derjenige, der Retter, auf den sie gewartet haben. Und dann kommen die Schriftgelehrten und sagen, nein, das kann es gar nicht sein, das ist ein Hochstapler, mehr oder weniger. Und dann heißt in Vers 43, so kam es wegen Jesus zu einer Spaltung in der Menge. Die einen so, die anderen so. Und es herrschte total Unstimmigkeit. Und die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Frommen, die haben sich aufgeregt und gesagt, das tut doch nur dieses Volk, das das Gesetz nicht kennt. Diese Leute sind verflucht. Sie haben sich geärgert, was sie über Jesus ausgesprochen haben, gesagt, es ist ein Prophet, Messias, und sagt, das kann es doch nicht sein, weil sie haben ganz andere Vorstellungen gehabt. Und da ging es richtig heiß her. Und dann haben sie sich gestritten und dann heißt in Vers 53, daraufhin gingen sie alle nach Hause. Aber Jesus ging auf den Ölberg. Also die Situation war nicht gelöst und jeder ging nach Hause und die Spaltung war da. Und jetzt steige ich in den Predigtext ein, in Johannes 8, 1 bis 11. Jesus ging zum Ölberg. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu, Jesus? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn zu erheben. Ich möchte kurz erklären, warum das eine Falle ist. Also die Frau hat Ehebruch begangen. Und im Gesetz steht, eine Ehebrecherin gehört gesteinigt. So, in der damaligen Zeit, zur Zeit Jesu, durften nur die Römer die Todesstrafe vollziehen. So, jetzt, egal was Jesus sagt, eigentlich hat er verloren. Sagt er, die Frau soll gesteinigt werden, nachher kommen die Römer und sagen, hey, du hast Todesstrafe gesagt, das darfst du nicht und hat Stress. Sagt Jesus, na, keine Todesstrafe. Und dann sagen sie, wir haben es ja gewusst. Du kennst gar nicht das Gesetz. Du legst es anders aus. Also egal, was Jesus sagt, er hat einfach schon verloren. Das war so diese Falle, wo sie ihm stellen wollten, aus dem Frust vom Vortag heraus. Ich lese weiter. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit den Fingern auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dastand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er. Die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen in die ganze Situation. Sie sind im Vorhof des Tempels, tausende von Menschen, die Stadt ist voll und da zerren sie diese Frau halbnackt aus dem Bett heraus, mitten unter das Volk. Und alle schauen auf diese Frau und zeigen mit dem Finger auf die Frau. Ehebrecherin, Ehebrecherin. Und ich weiß nicht, wie sich diese Frau gefühlt hat. Sie steht da und denkt sich, oh nein, alle schauen auf mich. Und am liebsten wäre sie im Boden versunken. Ich weiß nicht, was sie gedacht hat. Vielleicht hat sie gedacht, oh nein, ich werde nie mehr wieder meine eigenen Kinder sehen. Es ist vorbei. Und sie schämt sich so. Und vielleicht hat sie so einen richtigen Hass auf die Männer, auf die Pharisäer. Weil eigentlich steht ja im Gesetz, dass beide vor Gericht gezogen werden sollen. Mann wie Frau. Aber hier wird nur berichtet, die Frau. Und denkt sie, was sind das für Heuchler, die Pharisäer und die ganzen Männer und alle, die auf sie zeigen. Sie sagen, ich bin noch nicht allein, die anderen haben genauso Schuld, aber jetzt stehe ich alleine hier. Und dann auf einmal sieht sie Jesus und denkt sich, vielleicht, oh nein, Jesus ist so gut. Er ist doch der Messias, der Prophet und alle Leute reden so gut über ihn. Und jetzt werde ich vor ihm muss ich jetzt auch noch dastehen. Und ich glaube, es war eine katastrophale Situation. Und dann heißt es eben, von den Männern und von den Pharisäern, was sagst du dazu, Jesus? Was sagst du zu dieser Situation? Und bevor ich auf die darauf antworten möchte, möchte ich euch einen Bibelvers zeigen aus Johannes, wie Jesus beschrieben wird. Da heißt es in Johannes 1, 14, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und er lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Oder Vers 17 heißt dann, denn durch Mose wurde unser Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Also wo Gnade und Wahrheit gekommen ist, ist Gott persönlich auf die Erde gekommen. Und wenn wir jetzt im Neuen Testament lesen, das Evangelium lesen, dann müssen wir immer die Brille aufsetzen, Wahrheit und Gnade. Jesus, wie hast du gelebt? Er war immer Wahrheit und Gnade. Und wenn wir jetzt den Text anschauen über die Ehebrecherin, möchte ich mich euch anschauen, wie Jesus reagiert mit Wahrheit und Gnade. Und das, dass wir das auch mitnehmen, wie wir mit den anderen Menschen um uns herum umgehen, immer mit Wahrheit und Gnade. So, genau. Und Jesus setzt sich hin und sie fragen, was sagst du dazu? Und da heißt es, aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit den Fingern auf die Erde. Und er hat geschrieben und geschrieben. Und die Ausleger sind sich nicht ganz sicher, was schreibt Jesus da auf. Und da gibt es eine interessante Auslegung, eben aus Jeremia 17, 13, da heißt es, Herr, du bist Israels Hoffnung, wer dich verlässt, der wird scheitern. Wer sich von dir abwendet, dessen Name vergeht, so schnell wie ein Wort, das man in den Sand schreibt. Er hat in den Sand geschrieben, denn er hat dich verlassen, die Quelle mit Leben spendendem Wasser. Am Vortag hat er ja noch erzählt, er ist das Leben spendende Wasser. Es ist gut möglich, dass er das aufgeschrieben hat, aber vielleicht hat er auch aufgeschrieben, Toni hat gestohlen. Greta, die hat gelästert. Georg hat die Steuer hinterzogen. Der Seppel, der hat auch Ehebruch begangen. Also Jesus sitzt da und schreibt, aber sie waren nicht zufrieden. Denn da heißt es dann weiter, Vers 6, aber als Jesus sich beugte sich vor und schrieb mit den Fingern auf der Erde, als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen. Also sie fragen weiterhin, Jesus, was schreibst du da? Jesus, wir wollen das wissen. Sie war nicht zufrieden. Und dann richtet er sich auf und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und hier kommt Jesus mit voller Wahrheit. Weil was bedeutet das, Steine werfen? Er sagt zu dieser Frau, sie hat die Todesstrafe verdient. Das ist die Wahrheit. Jesus sagt, werf die Steine. Er sagt zwar, wer ohne Sünde ist, aber er sagt mal, werf die Steine. Und jetzt könnte man ja sagen, und die Frau sagen, ja, aber was ist mit den anderen Männern? Was ist mit den ganzen Leuten, wo er gerade die Sünde aufgeschrieben hat? Aber die Frage ist, Jesus, was sagst du zu dieser Frau, zu dieser Ehebrecherin? Und Jesus sagt, diese Ehebrecherin hat den Tod verdient. Und man kann ja immer, wenn es um Schuld geht, dann sind wir immer ganz schnell zu sagen, ja, aber die anderen sind ja auch schuldig. Die Pharisäer, die waren ja diese Heuchler, die sind auch schuldig. Aber das ist nicht die Frage, was ist mit den anderen los, sondern die Frage ist, Jesus, was sagst du zu mir? Was sagst du zu dieser Frau? Und Jesus sagt in voller Wahrheit, sie hat den Tod verdient. Und das ist auch, wenn ich mit Freunden und mit Leuten rede, sie halten das gar nicht aus. Weil dann heißt sie, aber ich bin noch viel besser als die anderen. Ich habe doch das und das gar nicht getan. Aber die Frage ist, Jesus, was sagst du zu mir? Und Jesus sagt, Steine werfen. Du hast den Tod verdient. Das ist die Wahrheit. Aber Jesus bleibt nicht bei der Wahrheit stehen, sondern da heißt, dann beugt er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Und er schreibt und schreibt und schreibt. Und dann passiert, von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Und ich habe mich überlegt, Jesus, was schreibst du da? Was schreibst du da auf die Erde? Und dann bin ich auf eine Stelle gekommen aus Hebräer 4,12. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitige, geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Und genau das ist an diesem Platz passiert. Und dann hat man die Steine gehört. Block, block, block. Aber nicht auf die Frau, sondern die Steine sind auf den Boden gefallen. Und die Leute, die Männer, die Heuchler, alle sind sie weggegangen, weil es sie tief getroffen hat und gemerkt haben, alle stehen hier auf der Anklagebank und alle haben die Todesstrafe verdient. Das ist die Seite von Jesus voller Wahrheit. Und jetzt kommt die andere Seite. Jesus ist immer beides voller Gnade. Vers 10 heißt dann, er richtet sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Und die Frau sagt, nein, Herr, keiner. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Ich verurteile dich auch nicht. Als Jesus das gesagt hat, hat er sein Todesurteil über sich selber gesprochen. Weil er kann es nur sagen, weil er dann später am Kreuz für diese Frau gestorben ist und ihr die ganze Schuld für immer weggewaschen hat. Das ist nicht, Jesus sagt nicht, bisschen fremdgehen, nicht so schlimm, bisschen außerhalb unterwegs sein, nicht so schlimm, das macht nichts. Jesus sagt, voller Wahrheit, du hast die Todesstrafe verdient. Aber ich verurteile dich auch nicht, weil ich für dich ans Kreuz gehen werde und für dich sterben. Für deine Schuld, für das, wo du die Todesstrafe verdient hast, werde ich für dich ans Kreuz gehen und alles wegwaschen, dass du nicht verurteilt wirst, weil ich mich für dich verurteilen lasse. Das ist Jesus voller Gnade. Aber es geht weiter. Die Gnade geht weiter. Dann sagt er, du darfst gehen. Er sagt zu dieser Frau, der Anklageplatz, dieses Gerichtsplatz hier, das ist nicht mehr dein Platz. Du darfst gehen zu deiner Familie. Du darfst gehen, deine Berufung zu leben. Du darfst gehen, wo dein Platz ist. Du darfst nach Hause gehen. Und es ist oft so, wir lernen Jesus kennen und danken ihm für die Vergebung, bleiben aber an der Anklageplatz stehen und sagen, ich bin immer noch schuldig, ich bin immer noch so schlecht, ich bin immer noch so ein großer Sünder. Oder andere Leute sagen, ja, aber du bist gar nicht so fromm, wie du tust. Du machst ja immer noch Fehler und sowas. Also, und was du damals gemacht hast, das ist wirklich schlimm. Und ja, es war schlimm. Aber Jesus sagt, der Anklageplatz ist nicht mehr dein Platz. Der Ankläger, der Satan, hat kein Recht mehr, dich zu verklagen. Und sagt eben, du darfst gehen. Und das ist wichtig für uns. Das ist der nächste Schritt. Der erste Schritt ist, die Gnade anzunehmen. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Und dann nicht stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen und die Berufung zu leben, was Gott in dich hineingelebt hat. Und den Platz einzunehmen, den du einnehmen sollst. Und er ist ganz sicher nicht die Anklagebank. Die Anklagebank ist nicht dein Platz. Und das Letzte, was er sagt, auch voller Gnade, sündige von jetzt an nicht mehr. Und ich habe gedacht, Jesus, ist ja völlig unmöglich. Ist ja völlig unmöglich, dass die Frau nicht mehr sündigt. Stimmt. Aber am Tag davor hat er vom Heiligen Geist gesprochen. Und es ist der, der kommt anstatt Jesus und der gekommen ist und der uns hilft, ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Und das ist genau in der Zeit, wo wir jetzt leben. Wir haben den Heiligen Geist und wir können ein Leben leben, das Gott gefällt. Nicht, damit wir unsere Gnade verdienen können oder dass wir wegkommen von der Anklagebank, sondern es ist eine Folge daraus, dass Jesus uns frei gemacht hat und jetzt können wir dieses Leben leben, das Gott berufen hat für uns. Und wir können Salz und Licht sein in dieser Welt und wir müssen nicht mehr sündigen. Wir müssen nicht mehr Ehebruch begehen. Wir müssen nicht mehr stehlen. Wir müssen nicht mehr gemein sein. Wir dürfen das leben, was Gott in uns reingelegt hat. Und das ist Jesus voller Wahrheit und Gnade. Die Wahrheit ist, wir stehen hier und haben die Todesstrafe verdient. Gnade ist, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Es ist nicht mehr unser Platz und wir dürfen jetzt ein Leben leben, das Gott gefällt, ohne Sünde, aus seiner Gnade heraus und Salz und Licht sein in dieser Welt. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das für unseren Alltag? Wie gehen wir miteinander um? Und vor schon ein bisschen länger her, 1-2 Jahre, da hatte ich eine ganz schwierige Situation in meiner Gemeinde. Ich hatte 2 Leute, die Ehebruch begangen haben, beziehungsweise 3 Leute irgendwie gleichzeitig miteinander. Und dann habe ich gebetet: Jesus, wie soll ich damit umgehen? Wahrheit und Gnade, Wahrheit und Gnade, wie soll das jetzt gehen? Die Wahrheit war, Birte und ich und ein paar andere haben mit den Leuten geredet und wirklich die Sache angesprochen. Und dann kamen die Anrufe: Du musst die Leute aus der Gemeinde rausschmeißen, du musst die fertig machen, die haben hier keinen Platz mehr. Und ich sagte: Ja, die Wahrheit ist, sie haben gesündigt und es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Aber dann, was ist Gnade? Und der verlorene Sohn, der kam nach Hause und Jesus hat nicht gesagt, der Vater hat nicht gesagt: Schauen wir mal, verlorener Sohn, wie du dich jetzt verhältst die nächsten 3 Jahre. Und wenn du dir nichts zu Schulden kommen lässt, dann darfst du vielleicht mein Sohn sein. Nein, der verlorene Vater ist dagestanden, hat ihm sofort alles gegeben und gesagt: Du bist mein Sohn, meine Identität. Deine Identität ist Sohn sein. Und das ist auch, wo wir dann umgegangen sind mit den Leuten, gesagt: Ja, das ist wirklich schlimm. Aber sie haben Buße getan, sie haben es bereinigt. Und dann war voller Gnade. Ich sagte: Hey, natürlich könnt ihr hier bleiben. Natürlich, voller Gnade, geht weiter. Wir haben sie begleitet, sie brennen für Jesus. Es ist richtig gut. Es hat immer noch Auf und Abs, aber sie haben es bei uns erlebt, voller Wahrheit und Gnade. Und das ist so mein Herzensanliegen, auch für die ganze Gemeindearbeit, auch für uns als Imst, als Gemeinde. Wie gehen wir miteinander um? Und die Herausforderung ist immer klar sein, voller Wahrheit, aber auch voller Gnade. Weil Jesus so mit uns umgeht, ist es wichtig, dass wir mit den Leuten auch voller Wahrheit und voller Gnade umgehen. Amen. Ich bete noch. Herr, ich danke dir dafür, dass du unser Retter und Erlöser bist. Ich danke dir dafür, dass du gekommen bist mit Gnade und Wahrheit und dass du uns das vorgelebt hast. Ich danke dir dafür, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Und dass du uns rettest vor dieser Wahrheit, dass wir verloren sind. Und Herr, ich danke dir für deine Gnade, dass wir nicht mehr an der Anklagebank sitzen, sondern dass du uns frei gemacht hast. Herr, und ich möchte beten für die Leute hier, die, wenn jemand denkt: Hey, ich sitze noch an der Anklagebank, möchte ich beten, dass sie aufstehen in Jesu Namen und in die Freiheit gehen, in die Berufung, die Gott für sie gedacht hat. Herr, ich bete darum, dass du sie frei machst in deinem Namen. Herr, und ich danke dir dafür, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, dass wir das leben können, was du uns gedacht hast. Und ich bete darum, dass wir das auch leben können. Herr, und ich bete darum, dass wir mit unserem Nächsten umgehen, voller Wahrheit und Gnade, dass du uns hilfst, uns die Augen öffnest, dass wir mit den Menschen umgehen können, wie du mit den Menschen umgegangen bist. Danke, Herr. Und ich danke dir für diese Gemeinde und dass du sie liebst in voller Wahrheit und Gnade. Amen.